ist wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Töricke. Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Episode 46 von Provokant Rosarot. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute reden wir über Führung. Eingeladen habe ich eine Diplompsychologin, die passend zum Thema promoviert hat im Bereich Führungsbeurteilung und Persönlichkeit. Sie hat in verschiedenen Unternehmensberatungen gearbeitet, war HR-Managerin in internationalen Unternehmen und ist selber auch Gründerin einer Firma. Und ich freue mich besonders, dass sie heute mein Gast ist, weil mir ist das Thema Kultur auch immer wichtig und wie sich denn Kultur, wie unterschiedlich Kultur in unterschiedlichen Ländern sein kann. Sie hat nämlich in Deutschland, der Schweiz und in den USA gelebt und gearbeitet. Herzlich willkommen, Dr. Stephanie Pucket.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde den Podcast immer super schön und super anregend und deswegen freue ich mich natürlich besonders, dass ich auch mal als Gast etwas beitragen kann.
Das kannst du ganz bestimmt. Und ich würde sagen, wir spannen die Zuhörer gar nicht lange auf die Folter. Ich frage dich direkt mitten rein ins Thema. Erzähl mir mal, brauchen Führungskräfte mehr Kenntnisse in Psychologie oder vielleicht auch mehr Bewusstsein dafür?
Ja, dann nehme ich erstmal den ersten Teil mit den Kenntnissen. Das ist eine gute Frage, die ich auch gerade in der heutigen Zeit sogar ein bisschen als heikel beurteilen würde. Spreche ich mal zuerst die kritische Seite an. Also man merkt auch in Veröffentlichungen, vor allem populäre Veröffentlichungen, Dinge wie die Rolle der Empathie in der Führung oder die Führungskraft als Coach, Anforderungen an soziale Kompetenz, interpersonelle Kompetenz und so weiter. Das wird mittlerweile sehr hochgehängt, wenn wir von Führungspositionen sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier zum Teil Standards anlegen und die auf eine Position übertragen, die sich noch mit ganz anderen Anforderungen auseinandersetzen muss als Empathie. Und da ist der Punkt, wo mein Gefühl dahin geht, dass wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollen in dem, was wir fordern oder auch in dem zusätzlichen Mental Load, das wir für manche Führungskräfte damit kreieren. Es sind vor allem tatsächlich die guten Führungskräfte, die sich ohnehin schon Gedanken machen zu dem Thema und hier auch sehr offen sind oder auch nach Rat fragen, die es vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Und dann haben wir die andere Gruppe von Führungskräften, die hier tatsächlich ein paar Kenntnisse gut gebrauchen könnte, sie aber nicht bekommt. Und auch hier da dein zweiter Aspekt des Bewusstseins überhaupt gar nicht hat. Und das ist das Feld, wo ich mir absolut wünschen würde, dass mehr Kenntnisse zur Psychologie auch an Führungskräfte vermittelt werden. Da wird es nämlich dann auch sehr bedeutungsschwer. Und wenn wir uns anschauen, welche Effekte Führungsverhalten auf die Mitarbeitenden haben. Das geht ja bis runter zu stressbedingten physiologischen Symptomen oder so, sogar Erkrankungen. Das sind, wir alle kennen Spillover-Effekt, ne, auf unser Privatleben.
Das kenne ich nicht. Was ist das?
Okay. Davon spricht man, wenn beispielsweise beruflicher Stress, der während der Arbeitszeit passiert, überfließt in das eigene Privatleben, zum Beispiel dort die Beziehungsqualität beeinträchtigt oder das Sozialleben negativ beeinträchtigt. Da gibt es relativ anschauliche Studien, die auch genauso erschreckend sind. Und den gleichen Effekt haben wir. Das sind auch Studien, die sind tatsächlich auch schon etwas älter, die zeigen können, wie Führungsverhalten sich auf unseren Selbstwert auswirkt. Da haben wir oft unbedachtes Verhalten von Führungskräften, was möglicherweise dem Fokus geschuldet ist oder dem Zeitmangel oder irgendetwas, was dann von Mitarbeitenden zum Beispiel als mangelnde Wertschätzung ausgelegt wird. Das kann auch Informationsmangel sein. So ganz anderes Thema, was uns dann auf Dauer tatsächlich das Gefühl gibt, dass wir mit dem, was wir bringen an Kompetenzen, an Leidenschaft etc., nicht voll anerkannt werden. Und das schlägt sich auf unseren Selbstwert nieder. Und die Schwierigkeit ist, wir haben ja nicht zwei verschiedene Selbstwerte. Einen fürs Büro und dann verlassen wir das Gebäude und Selbstwert Nummer zwei, sondern da haben wir eben auch diesen Spillover-Effekt, den man beobachten kann. Das zieht sich durch das Leben durch, das zieht sich manchmal auch durch Lebensläufe durch. Das sind auch Geschichten, die ich immer wieder höre von Menschen, die noch Jahre später an Verhaltensweisen knabbern oder auch Worten knabbern, die mehr oder weniger achtlos von der Führungsebene mal ausgesprochen wurden. Das erlebe ich dann schon als sehr, als so folgenschwer, dass man fast sagen müsste, es ist achtlos, vielleicht hier nicht zumindest im Mindeststandard an Wissen einzuführen. Und nochmal dein Wort des Bewusstseins, es geht gar nicht um Kenntnisse, sondern es geht wirklich um ein Bewusstsein für die eigene Wirkung.
Das heißt, ich glaube, ich hatte dich am Anfang falsch verstanden, als du mit dem Begriff Spillover, als du den Begriff Spillover erwähnt hast. Da hatte ich es erst so verstanden, dass die Führungskraft selbst unter Stress steht, weil ihr Kenntnisse fehlen und sie selbst deshalb im Privatleben entsprechend diese Themen ins Privatleben treibt. Mhm. Als du dann das weiter ausgeführt hast, habe ich es aber so verstanden, dass du es eher meintest in der Richtung dadurch, dass sich die Führungskraft ihrer, vielleicht ihrer Worte oder ihres Verhaltens nicht bewusst ist, wie das auf andere wirkt, erzeugt sie bei anderen Mitarbeitenden diesen Spillover-Effekt, die das als Angriff sehen auf ihre Person und dann dadurch ein Thema mit ihrem Selbstwert haben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das war das Beispiel, was ich gebracht habe. Der Spillover-Effekt gilt aber für alle. Da sind Führungskräfte absolut nicht von ausgenommen. Und da wissen wir auch aus anderen Untersuchungen, dass das Stresslevel bei Führungskräften meistens sogar höher ist als bei Angestellten ohne Führungsverantwortung. Also dort ist der Spillover-Effekt sicherlich auch ein großes Thema. Die haben auch ihre Chefs oder Chefinnen.
Ja, das ist
wahr. Und die haben auch ihre Systeme und Strukturen und Erwartungen, die sie jonglieren müssen. Also von daher gilt es tatsächlich für beide Seiten, für alle Beteiligten.
Du hast ja am Anfang deiner Antwort gesagt, dass Führungskräfte sich eh schon Gedanken über dieses Psychologie-Thema machen. Man hast ja so ein bisschen diese Gruppen aufgeteilt, die sowieso schon darauf achten und die anderen, für die das überhaupt kein Thema ist. Und ich möchte noch mal auf die guten Führungskräfte zu sprechen kommen. Geraten die dann in so eine Position, dass von denen einfach zu viel verlangt wird, dass neben den fachlichen Themen, den Aufgaben, die sie einfach abarbeiten müssen, dass sie dann on top auch noch so eine Art Übermenschenerwartung an sie gerichtet wird. Und die Frage, die sich daraus ableitet, ist, wäre es nicht hilfreich, wenn alle im Unternehmen Bewusstsein, Grundkenntnisse zu dem Thema haben, zu sagen, dass ich bestimmte Situationen vielleicht mit einem gewissen Abstand einschätzen kann? Was denkst du?
Die Gruppe der Führungskräfte, die ich erlebe, die da sehr, selber sehr, sich dessen sehr bewusst ist und sehr bemüht ist und auch sehr interessiert ist, sich solche Kenntnisse einzueignen, die sehen sich zum Teil mit diesen Erwartungen konfrontiert, die extrem hoch sind und die dann aber auch gleichzeitig eben nicht nur die Leistung umfassen, sondern auch ihr Verhalten und zwar in der gesamten Bandbreite. Da fängt es an, ob jemand morgens lächelt, wenn er ins Office reingeht. Was ich hier aber vor allem erlebe, ist die massiv hohen Anforderungen, die sich solche Führungskräfte an sich selber stellen. Das ist da manchmal schon auch durchaus belastend. Du hast es fast als Übermensch bezeichnet. Das sind dann so ein Teil Anforderungen, die sich, es sind auch nicht, ich will auch gar nicht sagen, dass es vermehrt junge Führungskräfte sind, wobei die schon anders geprimed in die Arbeitswelt reingehen. Da sieht man es doch auch schon verhäuft, habe ich das Gefühl. Aber die dann wirklich erwarten oder denken am Ende des Tages, ich muss mein Leistungsziel erreicht haben, ich muss aber auch alle glücklich gemacht haben. Es muss jeder glücklich aus dem Office gehen, keiner darf auch länger bleiben. Da muss ich, habe ich ja Verantwortung. Und da erlebt man dann schon in Coaching-Prozessen manchmal eine Art Lähmung, was wichtige Entscheidungen angeht, die nicht getroffen werden, weil man so bemüht ist, sämtliche Bedürfnisse angemessen zu berücksichtigen und dann eine Entscheidung schlichtweg unmöglich wird. Man kann es nicht allen recht machen. Das erlebe ich. Und die Stagnation, die ich auch erlebe, von glücklichen Mitarbeitern, die dann aber sagen, naja, also so wirklich, was haben wir denn eigentlich geleistet? Was haben wir denn erreicht in den letzten 1, 2 Jahren? Wo sind wir gestartet? Wo sind wir heute? Und dann erlebe ich bei manchen dieser Führungskräfte tatsächlich wenig Bewegung. Wenig Bewegung. Manchmal aus Rücksicht, häufig aus Rücksicht. Man will die Leute nicht überfordern oder man möchte Kritik nicht äußern, damit nichts falsch verstanden wird. Also da erlebe ich dann fast schon die Kenntnisse oder sagen wir mal die Sensibilisierung als nicht zielführend.
Wie bringst du in dieser, ich nenne es mal, heile Welt-Ansatz, wie bringst du da wieder Bewegung in die Stagnation?
Manchmal sind es Kenntnisvermittlung. Ich arbeite gerne mit Persönlichkeitsprofilen, also Persönlichkeitsstrukturanalysen, die mir dann als Führungskraft spiegeln, meine Verträglichkeit oder meine interpersonelle Sensitivität, die liegt irgendwo im Extrembereich, bei 90-95% Rängen, wo man ableiten kann, schön zeigen kann, schau mal, du bist wahrscheinlich mit einem relativ normal verteilten Team konfrontiert. Das heißt, diese Erwartungen oder so feine Antennen, die hat außer dir keiner. Da machst du ganz, ganz viel richtig, aber du könntest viel, viel weniger machen und die Leute wären noch genauso glücklich. Und das ist ein Ansatz. Und der andere Ansatz, das ist auch wieder ein Stück weit Kenntnisvermittlung tatsächlich, ist sich nochmal die Grundlagen anzuschauen der Motivation. Was motiviert Menschen?
Wäre meine nächste Frage gewesen. Wunderbar. Du nimmst es direkt vorweg. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sorry.
Genau, also da nochmal zu schauen, was ist es denn, was uns und zwar intrinsisch zu Leistung auf der Arbeit motiviert? Und das ist nicht unbedingt die liebe Chefin oder der liebe Chef, der mir nochmal Pralinen mitbringt oder mich jetzt das dritte Mal schon fragt, wie es meinem Onkel ging. Oder da kommen dann ganz andere Themenbereiche rein und da kann man dann auch sehr gut wieder mit der Selbstreflexion arbeiten. Was motiviert dich denn? Wo ist denn dein Feuer für den Job? Und das liegt oft in den Menschen, aber das finde ich dann auch spannend, selbst oder die sehr bemühten Führungskräfte, die sagen, wenn sie dazu gefragt werden, warum ist es denn Führung für dich? Dann brennen die oft für die Themen, aber mindestens genauso oft für die Menschen. Menschen wachsen zu sehen, Menschen weiterzubringen, zusammenzubringen, auf ein Ziel zu vereinen. Das ist die Dinge, wofür die Führungskraft brennt, die sie aber dann komplett vernachlässigt. In den aktuellen Szenarien. Wo man dann sagen kann, schau mal, dafür brennst du. Das ist das, was dich wirklich, wirklich ansteckt und dich morgens aufstehen lässt. Schauen wir doch mal, wie es deinen Mitarbeitenden geht oder deinem Team geht. Was sind die Dinge, wo sie nicht nur zufrieden und glücklich sind, sondern richtig motiviert sind. Und dann sind wir bei Leistung. Dann sind wir bei Inspiration. Dann sind wir bei großen Zielen, bei individuellen Herausforderungen, an denen ich wachsen kann. Also so ein bisschen der Stretch, der muss schon da sein, damit wir auch gefühlt Vollgas geben. Das sind dann die Themen und das resoniert dann oft auch relativ gut. Und dann kriegt man da auch relativ schnell Bewegungen rein und das funktioniert dann oft. Das ist dann auch wieder sehr, sehr schön, wenn man sich dann wieder trifft und zu einer nächsten Coaching-Session oder man sieht sich im Training wieder und es wird dann gesagt, ich habe das gemacht und das lief super. Habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, jetzt kommen große Diskussionen oder Enttäuschung und nichts, überhaupt gar nichts. Unterstützung aus dem Team raus und neue Funke wirklich der entfacht wird. Und da muss ich dann wieder sagen, und das spiegele ich den Führungskräften auch, das ist dann aber auch ihre Leistung. Und dadurch, dass sie so lange, so stark in die Menschen investiert haben, sich kompromissbereit gezeigt haben, auf die Bedürfnisse eingegangen sind, Unterstützer waren, dann kommt auch immer der Zeitpunkt, wenn ich dann sage, jetzt brauche ich was von euch oder ich habe einen Wunsch, dann steht das Team in der Regel geschlossen hinter der Führungskraft und sagt, das kriegen wir hin. Gerade wenn es dann mal heißt, Überstunden oder wenn es dann mal heißt, jetzt müssen wir wirklich ja, uns zusammenreißen und hier was wegackern, um ein bestimmtes Projekt ja doch noch erfolgreich abzuschließen, dann funktioniert das auch super und führt auch dazu, dass das Team eine ganz neue Art von Wertschätzung erfährt. Und dadurch, dass sie auch erlebt, meine Führungskraft braucht mich. Das ist ja auch wieder eine Form der Wertschätzung.
Ich glaube auch, wenn ich so zurückblicke auf mein Berufsleben, was Stress erzeugt und so diese unangenehmen Auswirkungen von Arbeit, der Spillover-Effekt zum Beispiel, das ist ja gar nicht mal so sehr lange Arbeitszeit oder es ist schwierig, ein Ziel zu erreichen, wenn als Team der Zusammenhalt da ist und dieses Gefühl, ich kann mich auf den anderen verlassen, dann ist das gar nicht so Stress auslösen, sondern das ist motivierend. Das hat sowas wie so ein 100-Meter-Lauf. Schaffe ich es, meine Bestzeit zu schlagen? Das ist ja auch tief in uns Menschen drin. Wir sind ja auch durchaus wettbewerbsorientierte Wesen. Was Stress macht, finde ich, und das. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach deiner Erfahrung, aber für mich ist das oft so ein Missverständnis, dass Stress immer gleichgesetzt wird mit lange arbeiten und hohe Ziele setzen. Der eigentliche Stress ist für mich aber ein Arbeitsklima, wo es Intrigen gibt, wo ein Klima der Angst herrscht, wo ganz viel Aufwand reingesteckt wird, sich abzusichern, wo ich gegen innere Werte verstoße, das löst Stress aus. Aber ich habe in Projekten gearbeitet, wo ein offenes, vertrauensvolles Miteinander geherrscht hat. Und wir haben 12 bis 14 Stunden gearbeitet, weil wir auf so ein Ziel hingearbeitet haben, genau wie du es gerade beschrieben hast. Das war zwar in dem Sinne auch stressig, aber nicht unangenehm stressig, sondern da herrschte dieser Spirit, wir wollen das schaffen. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Das ist auch tatsächlich, also du sprichst jetzt schon ganz viele Aspekte auch an, die wir aus der Stressforschung auch wirklich empirisch genauso auseinanderdriften können, wie das, was du sagst. Vorab muss man mal sagen, also Arbeitszeit, Arbeitsbelastung im Sinne von hohen Zielen, das kann absolut auch zu einem Stressor werden. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich finde dein Beispiel von dem 100-Meter-Lauf super. Den habe ich vor mir, ich bereite mich vor und ich gebe Vollgas. Am Ende dieses 100-Meter-Laufs gucke ich zurück, schaue auf meine Zeit und gibt ein High Five oder wir klopfen uns auf die Schulter. Das ist super. Da wird also unser Stresssystem, ja, wird aktiviert, absolut. Wir schütten die Stresshormone aus und das gibt uns ein bisschen Superkraft für diese 100 Meter. Das funktioniert. Wenn wir jetzt in den letzten Jahren in die Firmen schauen, da gibt es diese Teams und die sind genauso drauf. Nur haben die die Situation, dass dieser 100-Meter-Lauf zu einem Marathon wird und sich daran direkt der nächste Marathon anschließt, dass man das Gefühl hat, ich gebe Vollgas, ich erreiche was, aber es ist nie genug. Es ist nie genug. Ich habe nie den Moment innezuhalten. Und da wird Arbeitszeit, zu hohe Ziele werden zur Belastung. Aber das ist eine Sondersituation. Das muss auch bestimmte Kriterien erfüllen dafür, dass es uns belastet. Ich würde sagen, der häufigere Stress, das ist das, was du erlebt hast in deinem Arbeitsleben, wenn der Teamzusammenhalt nicht da ist, wenn ich die Energie da reinstecken muss. Und das ist Energie, mich abzusichern, gegen meine Werte zu agieren. Das sind Stressoren, die gehen auch in der Regel tiefer, die betreffen uns auch einfach viel stärker. Das sind auch die Faktoren, wo wir besonders häufig dann auch den Spillover-Effekt ja, beobachten können. Die kratzen ja an unserer Identität, die kratzen an unserem Selbstbild. Das sind viel, viel schwerwiegendere Stressfaktoren. Und da gibt es auch, das hast du nämlich perfekt formuliert, stressige, das ist sogar 12, 14 Stunden Arbeit, hohes Ziel, aber im Team ist der Zusammenhalt da und das trägt einen durch, dieser Team-Spirit. Und das finde ich auch wieder richtig schön. Es gibt tolle Experimente, auch aus der Sozialpsychologie, die zeigen, dass der soziale Zusammenhalt so eine Art Meta-Pufferfunktion hat zu den negativen Auswirkungen anderer Faktoren auf der Arbeit, die Stress verursachen. Das ist das, auf das wir immer, immer zurückgreifen können. Also selbst hohe Arbeitsbelastung, mangelnde Wertschätzung, mangelnde Information, Unsicherheiten. Also selbst wenn alles zusammenkommt. Aber ich habe Kollegen, auf die ich mich verlassen kann, das hast du geschildert, und dieses sich verlassen können, ein gewisses Vertrauen, was da ist, und auch einfach die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung. Das ist ein Puffereffekt, der auf jeden Fall da ist, ja.
Wenn ich dir so zuhöre, da kamen mir noch zwei Gedanken. Das eine war, wir hatten es ja mit dem 100-Meter-Lauf, wo es eine positive Wettbewerbserfahrung ist, weil ich bin dann im Ziel und dann kann ich den Stress wieder abbauen. Das heißt, ich habe diese Kurve. Ich habe den Stress, wenn ich in den Startblöcken stehe und es geht los oder ich bereite mich darauf vor. Und dieses Klima der Angst, ich habe das irgendwo mal gelesen, das kannst du jetzt sicher viel besser einordnen, als ich es kann. Dieser Angstlevel, dieses Klima der Angst, das meine Führungskraft oder generell im Unternehmen die gesamte Kultur ständig darauf lauert, wo macht der andere einen Fehler und wo kann ich jemand anderen bloßstellen. Das führt dazu, dass ich immer in einer Stress-Alarmsituation bin und da nie rauskomme, weil es gibt nie die Entspannungsphase, weil, ich sage es jetzt mal überspitzt, die Feinde aus den anderen Abteilungen, die sind immer da und schauen unentwegt, ob ich etwas falsch mache. Und das macht uns so fertig.
Ja, da sind wir auch bei dem jetzt im Moment sehr trendigen Fachbegriff der psychologischen Sicherheit, die hier eine große Rolle spielen. Also du hast es jetzt schon sehr extrem geschildert, aber man merkt es auch im Kleineren. Man merkt so einen leichten Beigeschmack, oder man erlebt irgendwie so eine Art Dämpfung. Ich kann es schwer beschreiben, wenn man durch so eine Abteilung läuft oder mit den Leuten spricht und man spürt, aber da ist man nicht irgendwie, man fühlt sich nicht frei und kann seiner Motivation freien Lauf lassen, sondern man muss jeden Schritt zweimal überdenken, und man hat immer die Sorge, dass einem ein Fehler schlecht ausgelegt wird. Und es ist ja auch Tatsachen, ich sehe auch heute noch Unternehmen, wo man tatsächlich auf Fehler wartet, um zum Beispiel personelle Konsequenzen einzuleiten, um seinen eigenen Strategievorschlag zu pushen. Und zu sagen, ich habe es ja gesagt, das funktioniert nicht. Das finden wir überall, das finden wir auch auf Projektebene. Wenn kein Commitment erzeugt wurde, dann sitzen wir da und wir lauern auf das nächste, was schiefläuft oder was eben nicht einwandfrei und richtig aussieht. Das ist eine sehr belastende Angelegenheit, die sich dann aber auch ganz klar in Performance-Zahlen also sichtbar wird. Ne? Wir haben natürlich höheren Turnover, das hauen die Leute ab, auf gut Deutsch gesagt. Aber wir haben auch wirklich einen Rückgang der Kreativität, einen Rückgang der Innovationen, die aus den Teams rauskommen. Das kann man manchmal, also ich habe Organisationen auch länger begleiten dürfen, wo man Führungswechsel beobachten konnte, ne? Wo man dann, das geht in die eine oder in die andere Richtung. Es geht in die Richtung, dass eigentlich wirklich gute, effektive, motivierte Teams mit unter einem Führungswechsel zu leiden haben und dann innerhalb von Tagen oder Wochen der Spirit gebrochen wird. Also das habe ich wirklich erlebt. Und umgekehrt gibt es auch die Teams oder Abteilungen, die unter ihrer vorherigen Führungskraft ein Stück weit gelitten haben. Führungswechsel, tolle Führungskraft. Und auch hier merkt man dann, wie so ein Ruck durch die Organisation geht. Das dauert dann aber bis zu Jahren, bis sich so eine Kultur auch wirklich erholt hat. Das sind sehr, ja, auf der einen Seite sehr weiche Dinge, über die man spricht, die sich aber wirklich sehr, sehr messbar auch in den Unternehmensergebnissen widerspiegeln können, zumindest mittel- und langfristig. Ne? Kurzfristig kann man das noch überbrücken durch extra Druck. Dann kann man noch einiges kompensieren, ja.
Ich möchte noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs kommen. Wir haben jetzt die erste halbe Stunde darüber gesprochen, oder ging davon aus, wie ist das mit Führungskräften, die ein Bewusstsein dafür haben, dass Psychologie eine große Rolle spielt, die sehr viel Energie darauf wenden, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Ich möchte jetzt noch mal auf die andere Seite der Führungskräfte kommen, die du nur bis jetzt nur kurz erwähnt hattest, die ich jetzt auch gar nicht dämonisieren will, also nicht die toxischen Führungskräfte, sondern vielleicht die Führungskräfte, denen das Bewusstsein fehlt und die einfach, weil sie da einen blinden Fleck haben, wenn es um die psychologische Komponente von Führung geht, das einfach gar nicht sehen, ohne dass sie bewusst irgendwie Druck aufbauen wollen oder sowas. Und ich möchte, wenn ich darf, mit einem kurzen Beispiel beginnen, weil wir darüber in der Vorbesprechung gesprochen hatten und du darauf auch ziemlich in Resonanz gegangen bist. Ich habe da nämlich einen Geschäftsführer im Kopf von einem Unternehmen, wo ich mal als Freiberuflerin war. Dieser Geschäftsführer führt ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden. Der ist von Haus aus und vom Herzen Ingenieur. Und für den ist diese Geschäftsführungsposition so ein bisschen so ein lästiges Muss, weil er hat diese Firma gegründet und deshalb ist er in dieser Rolle. Sein Herz schlägt aber für die fachliche Diskussion mit den Ingenieuren im Team oder in seinem Unternehmen. Und es gab da eine Gruppe, die sich im Intranet fachlich ausgetauscht hat über Weiterentwicklung von bestimmten Produkten, die diese Firma hergestellt hat. Und der Geschäftsführer hat sich darüber beklagt, immer wenn er sich an der Diskussion beteiligen würde und seine Sichtweise einbringen würde oder Verbesserungsvorschläge einbringen würde, dann wäre die Diskussion danach beendet. Ich habe das dann angesprochen, ob ihm bewusst wäre, dass es eine Machtdifferenz gibt zwischen dem normalen Ingenieur in seinem Unternehmen und ihm als Geschäftsführer. Und er hat mich ganz erstaunt angeschaut und ich hatte den Eindruck, da hat er sich noch nie Gedanken drüber gemacht. Und jetzt gebe ich nach der langen Geschichte gebe ich den Ball wieder zu dir zurück. Ich glaube, du erlebst das häufiger, oder?
Ja, und das ist eine schöne Geschichte, ist auch schön mit dem Hintergrund des Ingenieurs, der ihm ja wirklich die Leidenschaft für die Produkte und für die Anwendungen und vielleicht für die Forschung sogar in sich getragen hat. Diese Geschichte mit der mangelnden Bewusstsein über den Einfluss meiner Position, die Positionsmacht, die ich habe. Das ist ein Thema, was ich häufig erlebe. Das erlebe ich in Situationen, wo, und danke für deine Differenzierung, es sind nicht böse oder narzisstische oder psychopathische Führungskräfte. Wir reden von guten Menschen, die auch als Führungskraft eigentlich wirklich einen guten Job machen. Deiner hat es ja immerhin geschafft, diese Organisation am Leben zu halten, groß zu machen, gute Ingenieure anzuziehen. Das sind Menschen, die haben ja Leistung vollbracht, und sicherlich auch mit ehrenwerten Motiven, denen aber das Bewusstsein fehlt. Und da sehe ich häufig, dass die mangelnde Reflexion der eigenen Positionsmacht auf häufiger Dynamiken entwickeln kann. In deinem Fall war es relativ harmlos. Ne? Wenn der Geschäftsführer dann wieder rausgeht, dann wird weiter diskutiert. Alles gut. Vielleicht hatte er aber, ohne es zu wissen, die ein oder andere Idee im Keim erstickt, weil man dachte, man hätte gesehen, vielleicht wie er die Augenbraue hebt. Und dann übernimmt man dieses Tabu im Team und das Thema ist tot. Das kann also auch Auswirkungen haben. Ich erlebe es aber auch manchmal in Diskussionen, wo man der Meinung ist, das ist doch ein Schlagabtausch untergleichen. Man kann doch fachlich diskutieren, man kann doch Sichtweisen aneinanderstellen, Feedback austauschen, kommt nur nie was zurück. Wo es dann auch schnell mal Richtung Machtmissbrauch tatsächlich geht. Und es gibt dann auch je nach Kultur, das hat auch was mit der sicherlich der lokalen Kultur zu tun, welchen Ton man in Besprechungen anspricht und so weiter, dass es dann auch schnell zu Situationen kommt, wo Mitarbeitende, die selbst oft auch Führungskräfte sind, aus einem Treffen rauskommen und im Endeffekt sehr niedergeschmettert sind und mir sagen, das habe ich jetzt schon als sehr übergriffig erlebt. Ich wurde angeschrien. wenn ich dann separat mit der Führungskraft spreche, ist sie sich dessen überhaupt nicht bewusst. Das ist vielleicht eine leidenschaftliche Person, die dann auch mal etwas lauter wird, weil es doch um die Sache geht, wo diese Dynamiken dann überhaupt nicht parat sind. Und da erlebe ich in meiner Arbeit ständig, ständig Situationen. Ich bin häufig, ich habe die Gelegenheit, 6-Augen-Gespräche zum Beispiel zu führen zwischen Führungskraft und deren Vorgesetzten. Und die danach auch zu reflektieren. Häufig kenne ich dann die Vorgesetzten aus eigener Arbeit mit denen und die Führungskraft als Teilnehmer in meinen Kursen oder Coaching, ganz egal. Sowieso in der, da sind wir auch in den Gesprächen und dann reflektieren wir diese Gespräche separat. Und dann ist es unheimlich faszinierend, übereinander zu legen, was hat jetzt die Führungskraft aus dem Gespräch genommen und was ihr Vorgesetzter oder ihre Vorgesetzte. Das fängt an bei, worauf haben wir uns eigentlich geeinigt? Da geht es schon auseinander. Und wenn man darüber spricht, wie bist du denn jetzt aus dem Gespräch rausgegangen? Was hast du denn jetzt für dich daraus genommen? Dann sagt mir vielleicht die Führungskraft, naja, da offensichtlich habe ich immer noch nicht geschafft, meinen Vorgesetzten zu überzeugen von meiner Leistung, während mir der Vorgesetzte aus dem Gespräch möglicherweise sagt, Mensch, sehen Sie, den habe ich jetzt aber auch mal richtig gelobt. Ich glaube, jetzt konnte ich auch wirklich sagen, was ich gut fand. Und das ist dann schade, es ist dann traurig. Aber auf der anderen Seite auch immer ganz tolle Gelegenheit, dann mal die Gespräche, vielleicht ein nächstes Gespräch oder auch einzeln die Gesprächspartner darauf vorzubereiten, nochmal anders Fragen zu stellen, die dafür sorgen, dass man wirklich mal über diese unausgesprochenen Dinge spricht und hier mal Klärung oder eine gemeinsame Realität schafft. Die ist ja oft positiv. Ne? Ich hatte einen Fall gehabt, das war in der Finanzbranche mit einem Mitarbeitenden, Führungskraft selber. Der hat eine kleine Abteilung geleitet, dem in dem Unternehmen seit, ich weiß es nicht mehr genau, 15 Jahren wirklich auch Erfolge für das Unternehmen eingefahren, hatte sich auch einen Namen gemacht, der aber in den letzten Jahren gelitten hat. Und die Vorgesetzte in dem Fall hatte mir auch schon gesteckt, dass es da ein paar Probleme gibt mit dieser Führungskraft, negativ, würde Stimmung machen, stelle sich gegen Veränderungen. Diese Art von Vorwürfen. Jetzt kannte ich natürlich die Führungskraft und ich höre sie sprechen über das, was passiert und ich kann ein Stück weit die kritische Haltung heraushören, aber ich kann nichts Destruktives in dieser Führungskraft erkennen. Und dann hat die Führungskraft mir dann auch mal gesagt, in Vorbereitung auf ein Gespräch, dass wohl eine Kündigung angekündigt wurde.
Die aber nicht ihn, diese Führungskraft selbst betrifft, sondern eine andere Person.
Die Führungskraft selbst betrifft. Also er ging davon aus, dass er entlassen werden soll. Als wir das Gespräch dann hatten, das Thema auf den Tisch bringen durften, da bin ich dann immer sehr dankbar, wenn ich die Erlaubnis habe, es auch ansprechen zu dürfen, dann haben wir einen ganz schönen Stein ins Rollen gebracht. Es stand nie eine Kündigung im Raum. Nie. Also die Vorgesetzte hat gesagt, sie hat überhaupt gar nicht mit dem Gedanken gespielt. Aufgrund von dem, wirklich von dem Track Record, den diese Person für diese Firma erarbeitet hat. Aber dann ging es darum, dass sie die Reputation managen muss, dass sie ihren Stakeholdern antworten muss, dass sie eben erlebt, dass andere nicht mehr mit der Person vielleicht zusammenarbeiten wollen oder bestimmte Verantwortungsbereiche langsam von der Führungskraft abwandern. Das waren dann die Themen, die konnten wir auf den Tisch bringen. Und jetzt hatten wir es mit einer Dynamik zu tun, die sich, ich glaube, was war das, vielleicht 2,5 Jahre lang eingeschlichen und mittlerweile sehr gefestigt hat. Das war natürlich jetzt ein Veränderungsprozess, der auch ein Stück weit gedauert hat. Also das Gespräch und dann am nächsten Tag ist wieder alles sonnig. So hat das nicht funktioniert, aber es war ein Prozess und der Prozess war angestoßen. Es führte zu einer Riesenentlastung auf beiden Seiten und heute ist die Führungskraft noch im Unternehmen, erfolgreich, mittlerweile mehr Verantwortung wieder bekommen, Reputation ist wieder voll hergestellt. Eine schöne Geschichte, wenn man auf sie zurückblickt. Und eine Geschichte, die hätte, man hätte das verhindern können. Und man hätte die 2 Jahre der schlechten oder 2,5 Jahre schlechter Entwicklung verhindern können, hätte man vorab mal ein Gespräch geführt, ganz offen mit
Ja.
dem, was denn die beiden Parteien so wahrnehmen.
Du hast es vorhin ja schon angesprochen, diese unausgesprochenen Dinge mal auszusprechen. Woran liegt das eigentlich? Ich sag mal, es ist ja in den Köpfen von allen drin. Also in dem Szenario, was du gerade beschrieben hast, es war ja in allen Köpfen drin, dass irgendwas nicht passt. Jeder baut sich seine eigene Realität zusammen, von der er meint, genau so ist es. Wie schafft man das, dieses Unausgesprochene, diese Mauern, die da entstehen oder diese unterschiedlichen Realitäten, wie schafft man das, die zu durchbrechen? Schafft man das überhaupt ohne äußere Impulse, also durch Menschen wie dich? Was würdest du jemandem raten? Nehmen wir mal an, jemand hört gerade diesen Podcast zu und der befindet sich in so einer Situation. Was rätst du sowohl einer Führungskraft als auch vielleicht dem der Vorgesetzten dieser Führungskraft? Wie durchbreche ich sowas?
Also es ist nicht immer so problematisch. Es gibt auch diese Situationen, die entstehen und dann werden sie wieder gelöst. Dann geht man halt mal zusammen Mittagessen oder abends ein Bier trinken oder man macht mal ein bisschen Smalltalk und auf einmal begegnet man sich auf einer anderen Ebene und dann schaut man sich in die Augen und es ist alles in Ordnung. Es muss nicht immer die große Aussprache erfolgen, aber es gibt eben auch die Situation, wo sich das ein Stück weit chronifiziert. Und dann ist es so, fast immer, dass mir die Führungskraft sagt, nee, ich habe das angesprochen. Ich habe das zum Thema gemacht. Und da möchte ich natürlich wissen, wie. Und dann höre ich den Wortlaut. Und dann ist es häufig so, dass das Thema überhaupt nicht angesprochen wurde. Es wurde irgendwie um den heißen Brei gesprochen, ohne klar wirklich zu sagen, wo ist das Problem, was ich sehe. Oder es wurde gesagt, aber in einer Art und Weise präsentiert ihr dem anderen keinen anderen Ausweg als die Flucht oder die Defensive gegeben hat. Dann muss ich mich halt verteidigen. Und dann beste Verteidigung ist der Gegenangriff und dann eskaliert das Gespräch, dann gibt man es auf und man lebt dann eben mit dieser Dynamik weiter. Das ist, ja, also ich würde jetzt gerne mal eine Zahl nennen können, kann ich aber nicht, wie viele das betrifft. Aber ich denke, aus meiner Arbeit mit Führungskräften sind es die wenigsten, die sagen, so eine Situation war nie da. Sind ja oft auch harmlose Situationen, wenn man merkt, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende hat jetzt schon die dritte E-Mail zu einem Thema geschrieben oder hat schon wieder 10 Seiten abgeliefert, wo ich eigentlich nach drei Seiten gefragt hatte. Man weiß nicht, warum, und fängt dann an, das sind dann gerade unsere Hobbypsychologen, rumzudoktoren oder versuche nochmal zu coachen oder die Person zu verstehen, ohne einfach mal nachzufragen. Ich sehe das, Dankeschön. Kannst du mir nochmal helfen zu verstehen, diese extra Seiten? Was ist der Nutzen davon? Ne? Oder mit welchem Hintergrund hast du die denn angefertigt? Wo dann oft rauskommt, ich dachte, das willst du so. Oder ich wollte dir zeigen, dass ich hier wirklich sehr gründlich arbeite. Da gehen wir vor, wie nennt man das denn?
Vorauseilenden Gehorsam, glaube ich.
Gehorsam, ja. Genau. Sind dann oft vor allem die engagierten Mitarbeitenden, die Dinge tun oder auch Dinge nicht tun, weil sie glauben, es wäre ja gemäß den Wünschen der Führungskraft, wo sich danach herausstellt, nein, ist es nicht und war es auch schon die letzten Jahre nicht. Da hätten wir uns sehr viel Aufwand einfach sparen können. Und da ist wirklich das Einzige, was man empfehlen kann, ist, sei selbstkritisch und frag einfach mal, wie würdest du denn meine Erwartungen hier formulieren? Oder wie hast du denn jetzt unser Gespräch empfunden? Mit welchem Verständnis gehst du denn raus? Oder ganz einfach, kannst du mir nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben? Das ist ganz easy. Und da kann ich dann bereits schon gut den Spiegel kriegen und sagen, hoppla, was du da zusammenfasst, das habe ich ganz anders empfunden, das ist gut, dann reden wir drüber. Und im Zweifelsfall, also das hatte ich auch schon, ich hatte auch schon Gespräche, dann waren wir jetzt aber im Konfliktfeld, wo wir dann gemeinsam über den Beamer ein Word-Dokument an die Wand geworfen haben und gesagt, jetzt lass es uns doch mal gemeinsam formulieren, was haben wir denn besprochen und womit wollen wir rausgehen, und dann sitzen wir da und wir schreiben das auf. Und jeder schaut drüber und jeder gibt Feedback. Und dann geht es oft, unheimlich oft um die Wortwahl, die dann natürlich bei den einzelnen Personen unterschiedlich belegt ist, mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und das wird dann besprochen und am Ende haben wir ein schönes Dokument, wird ausgedruckt. Manchmal wird es unterschrieben, manchmal nicht. Das ist auch häufig etwas, was bei Teamkonflikten oder generell der Teamentwicklung auch viel hilft, die Dinge einfach besprechbar zu machen, sich zu einigen auf bestimmte Standards, wo ich dann ein Wort für habe. Und da kann ich dann sagen, gerade zum Thema psychologische Sicherheit. Ich kann dann zum Beispiel sagen, schau mal hier, Hier hat jemand eine Idee eingebracht und wurde im ersten Satz bereits unterbrochen. Wir haben doch eigentlich gesagt, dass wir darauf verzichten wollen und immer darauf achten wollen, dass Ideen, zum Beispiel voll ausgesprochen werden. Das wären so einfache Dinge. Also erlebbar, besprechbar machen, was passiert und einfach über Fragen zu gucken, die Perspektive des anderen verstehen zu wollen.
Das hat auch den Vorteil, wo du das gerade beschrieben hast, dass man gemeinsam einen Text verfasst, hat auch den schönen Nebeneffekt, dass die Beteiligten erkennen, dass jemand mit dem gleichen Begriff vielleicht etwas anderes verbindet als ich selber. Das macht mir das nochmal bewusst.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist das erstmal für alle Beteiligten ein wertvolles Lernelement und das überhaupt mal zu reflektieren. Und ich merke es wirklich oft, wie es die Begrifflichkeit ist, an der sich so viel dran hängt. Dann schauen wir uns den Begriff an und dann werden Erlebnisse zitiert von vor 2 Jahren. Da hast du mal das und dies und da hast du mal so reagiert oder das entschieden. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Das ist aber dann sehr schön, dann kann man darüber sprechen. Ja.
Wie nimmst du das wahr? Das ist was, was ich oft sehe und ich kann mich da selber auch nicht von freisprechen, dass Dinge nicht angesprochen werden aus Angst vor der Antwort. Also ich bleibe noch mal bei dem Beispiel. Nehme mal an, ich bin Ingenieur in diesem Unternehmen mit dem Geschäftsführer, der sich so gern an den technischen Debatten beteiligt und ich habe einen Vorschlag gemacht und der hat direkt gesagt, das sehe ich ganz anders und das kann nicht funktionieren. Es könnte ja auch sein, ich will den Dialog suchen und habe dann aber Angst, dass der Geschäftsführer mir sagt, naja, ich stelle halt immer fest, du hast halt wirklich keine Ahnung, ist mal hart gesagt. Ist das auch oft eine Hemmschwelle? Die Angst vor der möglichen Antwort, die dann was mit meinem Selbstwertgefühl macht.
Das erlebe ich tatsächlich nicht so häufig. Also in der Regel glaube ich, ich habe die Antwort. Ein Geschäftsführer hat jetzt meine Idee plattgetreten.
Interessant.
Wenn wir gutes Verhältnis haben und er hat eine andere Idee vielleicht gewertschätzt, dann denke
Ja.
ich, na gut, dann lege ich die Idee eben ad acta. Ich würde das nicht sofort auf mich als Abwertung beziehen. Ich erlebe aber Dynamiken, wo Führungskräfte sagen, ich mache das und ich mache das auch gut, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht so gesehen oder ich verstehe nicht, warum Kritik kommt, ich verstehe nicht, warum mir eine Entscheidung zum Beispiel abgenommen wird und Micromanagement, aber die, tja, das ist schon eine gute Frage. Also ich hatte tatsächlich mal ein Projekt, da haben wir das mal auseinandergedröselt. Was ist es denn? Das war de facto Micromanagement gewesen. Es war in der Pharmabranche gewesen und es gab so sehr vehementes Micromanagement auf der mittleren Führungsebene. Und da war das ein großes Thema, man wusste nicht, was es ist. Man hat überlegt, ist es denn Vertrauen, wird mir nicht vertraut? Wird es mir nicht zugetraut? Wird die Kompetenz nicht gesehen? Glaubt man, ich habe die falschen Absichten? Oder ist es einfach ein Control-Freak, der nicht loslassen kann? Jetzt überlege ich, was diese mittlere Manager davon abgehalten hat, die Frage mal zu stellen. Also das, ich habe neulich wieder einen Artikel gelesen über Einschüchterung und wie wir andere Menschen, ohne es zu wissen, einschüchtern. Die Positionsmacht spielt eine Rolle, aber auch andere Dinge wie scharfer Intellekt beispielsweise. Und da hinterlassen wir bei anderen einfach Verwirrung. Und so, ja gut, so ähnlich war es dort auch. Und die haben gesagt, ich verstehe es auch nicht. Auf der einen Seite wird mir das gesagt, aber auf der anderen Seite kriege ich diese Reaktion. Oder ich habe das Gefühl, ich habe hier einen guten Job gemacht, aber ich habe genau gesehen, wie der Chef hinten im Raum saß und hat seine Augenbraue gehoben. Das ist mir genug Feedback, da muss ich nicht nachfragen. Ich bin ja kein Baby. Ich kann das dann schon selber einschätzen. Dann kommen solche Antworten. Und in dem Fall haben wir auch mal Gespräche geführt. Das habe ich jetzt auch schon mit mehreren Kunden mal wirklich zum aktiven Gesprächsthema gemacht. Die waren gut, da war die Angst eher auf der Seite der Vorgesetzten, Dinge auszusprechen. Also da wirklich klar zu sagen, ich sehe hier ein Kompetenzthema. Auf der Seite der Empfangenden war eher wirklich eine Neugier da und es konnte auch nicht schlimmer werden. Ich ging ja davon aus, der Chef vertraut mir nicht. Viel schlimmer kann es nicht werden.
Ich habe wenn ich so unser Gespräch Revue passieren lasse, glaubst du, du hast zwischendurch mal gesagt, dann wird, selbst wenn mal ein Gespräch gesucht wird, wird so formuliert, dass der andere sich angegriffen fühlt. Ist das sowas wie, brauchen wir mehr ein Bewusstsein dafür, dass ich nicht sofort in Vorwürfen rede, sondern dass ich ganz bewusst mich auf ein Gespräch so vorbereite, dass ich es wertfrei ausdrücke, ohne dass ich dem anderen die Schuld zuschiebe, sondern einfach mich bemühe, die Situation wertfrei darzustellen, um die ganze Situation offen zu halten.
Ja, und das ist so, wenn wir von Grundkenntnissen sprechen, ne, psychologische Kenntnisse, das wären Feedback-Regeln.
Ja.
Ganz klassisch. Das ist ein Tool, das sollte man wirklich jeder Person mitgeben. Wie formuliere ich wertneutral? Wie formuliere ich meine Perspektive? Wann und warum fühlen sich andere Menschen vielleicht in die Defensive gedrängt? Das ist viel Kommunikations-ABC, ne, Grundlagen der Kommunikation. Das Vier-Ohren-Modell, auch so ein schönes Modell, das dasteht, dass die Nachricht, die ich sende, vielleicht ganz anders empfangen wird. Hat was mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unserem Kommunikationsstil. Das sind Dinge, die sehr viel helfen. Und die Vorbereitung auf Gespräche, die finde ich immens wichtig. Denn wir haben immer unsere Biases, die wir in ein Gespräch mit reinbringen und dazu tendieren, die Situation zu verschlimmern. Ich suche das Gespräch mit einer problematischen Kollegin vielleicht und ich bin mir ja schon von vornherein sicher, dass das schwierig wird. Und dann werde ich auch auf jedes Anzeichen achten, was in irgendeiner Form Kritik, Abweisung, irgendetwas signalisieren kann und darauf reagiere ich dann. Überproportional. Das gleiche Gespräch, gleiche Person hätte 100% anders verlaufen können, hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, jetzt schaut sie auf die Uhr, während ich mit ihr rede. Das hat aber vielleicht gar nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht ist sie in Eile. Ich entschließe mich ganz bewusst, das nicht persönlich zu nehmen und ich spreche einfach weiter über das Thema mit ihr. Das sind so kleine Dinge, die kleinen Weichen, bei denen die Gespräche schieflaufen. Und das braucht nicht viel psychologische Kenntnisse, überhaupt nicht viel. Das braucht Selbstreflexion und, ohne meinem Geschäft schaden zu wollen, es braucht auch keinen Psychologen, es braucht auch nicht immer einen Coach, der dabei sitzt, sondern es braucht den Mut, sich auch selber mal zu reflektieren, sich selbst in Frage zu stellen und nach Feedback zu fragen. Da ist dann schon Angst da manchmal, nach Feedback zu fragen. Es ist einfach ungewohnt. Aber da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo es dann zu einem Feedback-Austausch kam. Da musste ich überhaupt nichts mehr machen. Da kommen Aha-Momente, das hast du so erlebt, dann wird zusammen gelacht. Ach du meine Güte, das wusste ich ja nicht. Hätte ich das gewusst, das hätte ich doch ganz anders formuliert. Und dann wird gelacht und man geht weiter und in Zukunft hat man etwas mehr Toleranz, auch mit dem Kommunikationsstil des anderen. Man nimmt Dinge vielleicht nicht mehr so schnell persönlich und dann läuft das Ganze wieder in gute Bahnen, wenn die Aussprache dann da war. Und wie gesagt, Aussprache kann auch einfach sein, Mensch, sag mir doch einfach mal, wie hast du das denn erlebt, was ich dir gesagt habe? Oder gib mir doch einfach mal ein Feedback, wie du mich als Führungskraft zum Beispiel oder als Kollegin erlebst.
Wir kommen ja aus einer Welt, in der wir ganz stark, gerade im beruflichen Kontext, sachorientiert kommunizieren. Und das ist ja eine Welt, in der wir uns der Illusion hingeben, wir reden in einem Meeting nur über Sachthemen. Und natürlich achtet jeder, du hast vorhin gesagt, die hochgezogene Augenbraue vom Geschäftsführer. Brauchen wir auch hier mehr Bewusstsein, dass Kommunikation mehr ist als der Inhalt des gesprochenen Wortes, sondern dass ich als ganzer Mensch mit meiner Ausstrahlung, mit dem, was ich tue, kommuniziere. Fehlt uns dafür auch das Bewusstsein, dass wir als ganzer Mensch in einem Meeting sind und auch wenn wir nichts sagen, dass wir trotzdem kommunizieren?
Ja, man kann nicht kommunizieren. Ja. Genau, also das in jedem Fall. Und auch hier wirklich ein ganz, ganz einfaches Konzept zu sagen, wir unterscheiden mal zwischen der Sach- und der Beziehungsebene und sind uns bewusst, dass man das eine vom anderen nicht ganz trennen kann und dass in jedem Meeting beide Seiten kommuniziert werden. Ich schicke immer meine Sachbotschaft und gleichzeitig eine Beziehungsbotschaft. Wie die dann interpretiert wird, das liegt wieder im Auge des Betrachters. Aber so etwas mal auszusprechen, da hatte ich zum Beispiel mal einen sehr leichten Fall. Das war auch ein ganz gutes Verhältnis zwischen Führungskraft und ihrer Vorgesetzten. Das hat war eigentlich ganz in Ordnung, aber so ein bisschen hier und da hat es mal geknirscht und gekniffen. So genau konnte mir das aber keiner erklären. Und wir hatten dann zufällig im Training mal über Sach- und Beziehungsebene gesprochen. Und dann hatten wir ein moderiertes Gespräch anhand von einem 360-Grad-Feedback. Und da hat dann, ich war sehr stolz, meine Teilnehmerin angesprochen, dass sie das Gefühl hat, auf der Sachebene läuft alles immer super gut, auf der Beziehungsebene ist sie sich nicht immer ganz sicher. Und dann hat sie ein, zwei Beispiele genannt. Da war häufig der Kontext größere Meetings, wo Botschaften gefallen sind, die so oder so interpretiert werden konnten. Sie hat sie negativ interpretiert und das war richtig gut. Das hat bei ihrer Vorgesetzten einfach zu dem Bewusstsein geführt, zu sagen, okay, das habe ich tatsächlich ausgeblendet. Ich bin so fokussiert auf die Ideen und auf das Vorankommen, da habe ich nicht drauf geachtet, war aber auch nicht so gemeint. Ist gut, dann vereinbart man, wie wollen wir in Zukunft damit umgehen. Wenn ich wieder eine solche Situation erlebe, erinnere ich mich, also meine Teilnehmerin, stopp, Chefin hat das nicht auf dem Schirm, dann suche ich nachher das Gespräch. Oder Chefin auch selber zu sagen, Mensch, ich wollte noch mal kurz mit dir über das Feedback reden. Wie hast du das denn erlebt? Das sollte konstruktiv sein. Ist mir das gelungen? Oder hat irgendwas mitgeschwungen? Das war super easy. Wirklich einfach durch das Einführen genau von dieser Unterscheidung, diesem Bewusstsein hat sich das dann erledigt. Und das Schöne an solchen Dingen ist, beide sagen mir, das war super und ich habe ja was mitgenommen. Das wird mir im Berufsleben, aber auch im Privatleben in Zukunft helfen. Ne?
Jetzt ist die Stunde schon fast wieder rum. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Ich möchte gern die Stunde schließen mit einer Frage an dich. Wenn du bei einem Unternehmen wärst und der Geschäftsführer, der CEO oder die CEO würde dich fragen, was sind so Quick Wins, wie ich die Führungsqualität relativ schnell verbessern kann. Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Darum, also wenn es darum geht, um Führungskräftetraining, ganz allgemein.
Hast du die Antwort auch fast schon gegeben? Ne? Muss man schauen, welche Organisation sind wir? Wir haben Organisationen, da sind die Führungskräfte wirklich weiß ich nicht, in Seminarmarathons gewesen. Die sind bis zur Spitze hin durchtrainiert. Den kann ich da nicht mehr viel sagen. Da sind es andere Probleme, die hochkommen, wenn wir aber in einem Feld tätig sind, wo Führungskräfte noch nie in den Genuss gekommen sind von irgendeinem Führungstraining, obwohl sie vielleicht seit 10 Jahren führen, da würde man doch sagen, wir können ja klein anfangen. Es gibt ein paar Basics und die sollte man vielleicht vermitteln. Und da geht es auch manchmal wirklich um die Wissensvermittlung. Man kann sich vorher Feedback einholen und kann da schauen, was sind denn die Felder, die überall hochpoppen. Ne? Beim 360-Grad-Feedback beispielsweise, oft kann man auch gut mit HR sprechen, mit dem Betriebsrat sprechen. Die wissen ja auch, ne, wo sind so die Knackpunkte. Und dann ist es aber wirklich häufig so, dass man sagt, naja, das sind wahrscheinlich einfach wirklich blinde Flecken. Lass uns die mal adressieren, lass uns die mal angehen, über einen Workshop, über ein Training. Und da lässt sich schon mit wenig Maßnahmen dann auch wirklich viel erreichen. Manchmal sind es je nachdem, wie groß die Führungsmannschaft ist. Ich hatte auch schon Prozesse, die wirklich rein aus Coaching von Führungspersonen bestanden haben, wo ich dann auch über die Jahre gemerkt habe oder auch dann den einen oder anderen mal wieder treffe oder die ein oder andere und dann gesagt bekomme, das war super, wir haben ein, zwei, drei kleine Sachen geändert oder besprochen. Ich höre dann auch nichts mehr, es gibt einfach keinen Bedarf mehr. Die Sache hat sich dann einfach verbessert. Ne? Bewusstsein, ein paar Tools an die Hand, wie ich mit solchen Situationen in der Zukunft umgehe. Und mehr braucht es ja häufig wirklich nicht.
Würde ich dir zustimmen. Ich habe ja mein ganzes Berufsleben in einer sehr männerdominierten Arbeitswelt gelebt. Und ich würde auch sagen, gerade in dieser Nerdwelt, Ingenieure, Entwickler, so diese Bereiche, bringen große Fortschritte, schon so kleine Dinge wie die blinden Flecken aufzulösen, dass es so etwas wie nonverbale Kommunikation gibt.
Ganz, ganz genau. Und das Schöne ist, Wir sind hier nicht im Bereich der Verhaltensmanipulation. Ne? Wir bringen den Führungskräften nicht bei, wie sie jetzt irgendwie über neurolinguistisches Programmieren ihre Mitarbeiter motivieren können. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, wirklich der Einzelperson zu sagen, lass mich dir helfen, zu lernen, wie kannst du dich denn so ausdrücken, dass auch wirklich ankommt, was du sagen willst. In den meisten Fällen geht es darum, und das, wenn das dann erkannt wird, dass es eigentlich darum geht, authentischer zu sein, indem ich stärker eigentlich nach außen zeige, was ich eigentlich denke und was ich will, dann wird das auch, ja, auch gut aufgenommen und ist auch eine nachhaltige Geschichte, weil ich dann wirklich merke, du hast vorhin davon gesprochen, der Druck, der auch auf den Führungskräften liegt, ich soll sogar mein eigenes Führungsverständnis entwickeln, meine eigenen Absprachen treffen und mich selber und meine Werte Wege finden, die mit dem Unternehmen in Einklang zu bringen und somit authentischer führen zu können, ohne diesen Wahnsinnsenergieverlust zu haben, über den wir vorhin gesprochen haben. Genau.
Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Stefanie, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast warst.
Ja, danke an dich. Es war ein sehr schönes, sehr anregendes Gespräch.
Das war's schon wieder. Provokant Rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.